Hallo zusammen erstmal nochmal. Matura hat es gerade eben schon gesagt. Ich heiße Jochen Weze, ihr könnt mich gerne Jochen nennen. Ich komme aus einer messianisch-jüdischen Gemeinde. Messianisch-jüdische Gemeinde, das hört sich ja schon ziemlich verdächtig an, oder? Ich bin aufgewachsen als Sohn eines evangelischen Pastors. Bin, würde ich mal sagen, auch so in meiner Jugendjahren ziemlich ökumenisch aufgewachsen. Ich war die wandelnde Ökumene, besser gesagt. Habe in CVM gearbeitet, als Mitarbeiter, als Leiter, habe Hauskreise, habe Alpha-Kurse gemacht. Bin eigentlich ITler, Programmierer und habe dann auf einmal so Ende 2008 Kontakt gekriegt zu der sogenannten messianischen Bewegung. Messianische Bewegung, ja, was ist das? Das sind eigentlich Juden, die ihren Messias erlebt und kennengelernt haben und ihm nachfolgen. Und das finde ich erstaunlich. Die ganze Zeit geht es eigentlich nur um uns als sogenannte Heiden oder besser gesagt Nationen, dass wir Jesus nachfolgen, dass wir ihn kennenlernen. Und Israel ist ja immer so ein bisschen außen vor, so ein bisschen ausgeklammert, weil irgendwie, sie sind noch da, aber irgendwie auch nicht so richtig. Und doch sehen wir, dass da momentan Bewegung ist. Und dann habe ich bei dieser Konferenz auch noch meine zukünftige, also damals zukünftige, heute ist Frau, die Lea, kennengelernt. Und die Lea kommt aus Israel, ist jüdisch durch und durch. Und dann habe ich mich natürlich auch mit diesen Fragen auseinandersetzen müssen. Weil zum Schluss bin ich das Haupt einer jüdisch-messianischen Familie. Okay, was bedeutet das? Ja. Also, deswegen habe ich erstmal für uns alle einen kleinen Crashkurs vorbereitet. So. Wir brauchen jetzt nicht alle die Schulbank drücken, aber ich hoffe, so ein paar Sachen sind dann doch dabei. Das ist auch ganz einfach. Also, Christus heißt ja eigentlich, wenn man es aus dem Griechischen übersetzt, Gesalbter oder Messias. Hebräisch Maschiach. Also wenn dieser Name verwendet wird, ist es eigentlich immer ein Ehrentitel. Jesus, so steht es in unserer Bibel meistens drin, seine Mutter hat ihn nie Jesus genannt. Davon könnt ihr ausgehen. Wie hat sie ihn genannt? Jeschua. Jesus Christus würde man also in Hebräisch sagen, Jeschua HaMashiach. Und Neues Testament? Tja, das ist eigentlich der neue Bund. Wenn man es sagen würde, Brit HaChadasha. Das ist schon ein bisschen schwer auszusprechen, ne? Das Alte Testament gibt es im jüdischen, hebräischen Kontext gar nicht unter diesem Begriff. Da ist nichts alt, das ist alles aktuell. Es ist der sogenannte Tanach oder Tenach. Aber es ist eigentlich auch nur eine Abkürzung aus drei Buchstaben. Das ist, T steht für Torah. Das meint Lehre. Weisung. Viele denken Gesetz, aber nein, das ist nicht die richtige Bedeutung. Es sind die fünf Bücher Mose. Die Neviim, das sind die Propheten, und die Ketuvim oder Chetuvim, die Schriften. Tja. Okay, soweit mal so ein bisschen neues Fachvokabular. Jetzt kommen wir zum Rätselteil. Wie nennt man heutzutage Da dürft ihr jetzt alle mitmachen. Einen Menschen aus der Vielzahl der Völker, die Jesus Christus als ihren persönlichen Herrn und Retter angenommen haben. Wer weiß es? Christen. Ja, gut. Okay. Einen Nachkommen Abrahams, welcher nicht Jesus Christus als Herrn anerkannt hat, heutzutage. Ich habe es, glaube ich, schon gehört, irgendwo lauter. Ja? Juden. Genau, das sind einfach klassisch Juden. Wie nennt man einen Juden, der seine jüdische Identität aufgegeben hat, um Christ zu sein? Map. Es sind sogenannte Judenchristen. Vor 100 Jahren gab es noch relativ viele von diesen. Ganz besonders zur Zeit der spanischen Inquisition gab es ganz viele von diesen. Da hat nämlich während der spanischen Inquisition wurde jedem Juden gesagt, du konvertierst oder verziehst dich oder na gut, was haben die gemacht? Sie sind konvertiert zum Christentum, haben alles abgelegt, was jüdisch ist, um am Leben zu bleiben. Ja? Aber das ist eigentlich nicht der Plan und der Sinn von der ganzen Sache. Ja? Sogar in Hamburg war bis vor 1933 eine relativ lebendige Gemeinde, die bestand auch aus Judenchristen, so wie mir kundgetan worden ist. Das hat sich dann alles in den Folgejahren nach 1933 ziemlich stark verändert. Sprich, wir hatten fast gar keine Juden mehr hier in Deutschland. 1989 hatten wir ungefähr noch 20.000 Juden. Das sind alles so die ältere Generation, die nicht mehr wegziehen konnte, die hier bleiben musste, in Anführungszeichen. Alles andere, was irgendwie außer Landes gehen konnte nach dem Krieg, ist in die USA, ist in die ganze Welt, ist nach Israel. Nur 20.000 sind hier geblieben. Und dann nach der Öffnung des Eisernen Vorhangs kam auf einmal so eine ganze, in Anführungszeichen, Flut aus der Sowjetunion. Dann hatten wir auf einmal 200.000 an Juden hier. Okay, nächste Rätselfrage. Einen Juden, der den von Gott verheißenen Messias in Jeschua, also in Jesus, erkannt hat und in seiner jüdischen Identität dennoch verbunden bleibt. Das ist ein messianischer Jude. Genau. Also ein Jude, der auf einmal dem Messias folgt, der sagt ja nicht so von wegen, okay, alles was jetzt mich und meine Identität angeht, es ist für den Lokus. Sondern er sagt, hey, wow, jetzt bin ich erst ein vervollständigter Jude, weil jetzt habe ich erkannt, den, der verheißen ist, über die ganzen Schriften, von Anfang bis zum Ende. Das ist nicht irgendeiner, das ist dieser Jeschua. Okay, und noch eine letzte. Wie nennt man heutzutage die Gesamtheit der Christen aus den Nationen und der messianischen Juden? Christen kann man ja nicht sagen. Messianische Juden sind es auch nicht. Also ich wusste noch nicht, dass ihr euch so betitelt zumindest. Wie könnten wir uns gemeinsam bezeichnen? Leib Christi? Hört sich schon relativ gut an, ja? Noch weitere Vorschläge? Wie hat Jeschua zu seinen Freunden gesagt? Jünger, Nachfolger. Genau. Also wir sind Jünger, Nachfolger oder Gläubige an Jeschua, an Jesus, an den Messias. Super. Okay. Der Frank hat mich gebeten, ein bisschen was zu Relevanz heute zu erzählen. Relevanz, das ist ja Wichtigkeit in einem bestimmten Zusammenhang, hat mir Google ausgespuckt. Wichtigkeit, was hat für uns Wichtigkeit? Als gläubige Nachfolger von Jeschua, von Jesus. Ich denke mal, ganz vorweg müssen wir uns ein paar Sachen bewusst machen, was unser Glaubensleben, was unsere persönliche Entwicklung, unsere Ewigkeit bei Gott angeht. Das, was Relevanz hat, ohne Ende, ist erstmal Gott. In Vater, Sohn und Heiliger Geist stellt er sich uns vor. Er ist eins. Er ist der, der die Heilsgeschichte schreibt mit seinen Menschen. Er hat einen Plan, den er auch durchzieht. Und er hat wirklich gute Gedanken für dich und für mich. Unsere Mütter und Väter haben ja schon gute Gedanken über uns. Aber wir sind doch eigentlich schon schuldbeladen und, naja, nicht immer alles perfekt. Aber er ist wirklich perfekt und er hat wirklich gute Gedanken über uns. Und darüber dürfen wir uns als erstes mal freuen und darauf dürfen wir auch dann aufbauen. Und dann erst kommt die zweite Frage zur Relevanz. Die andere Seite der Medaille ist nämlich, wie reagieren wir darauf, dass Gott dieser Gott ist? Und das eine ist erstmal, dass wir von unserer Abstinenz, von unserer Gottesabstinenz umkehren und uns wieder Gott zuwenden. Meistens ist er noch nicht mal irgendwie ein bewusstes Fortlaufen. Vielfach sind wir erstmal einfach irgendwo in die Welt abgesetzt worden und haben noch nicht mal richtig realisiert, dass es diesen Gott gibt. Aber spätestens dann sollten wir in Gottes Arme laufen. Dazu gehört auch der Schritt, dass wir uns taufen lassen und einen Eintrag ins Buch des Lebens haben. Es ist die persönliche Nähe von jedem Einzelnen von uns. Es bringt nichts, wenn dein Vater, deine Mutter eine sehr gute Beziehung hat zu Gott. Denn Gott kennt keine Enkel, er kennt nur Kinder. Und wir persönlich, jeder Einzelne von uns braucht eine gute, enge Beziehung. Und das ist eigentlich auch das, was wunderbar ist, was wir erleben dürfen, wenn wir durchs Leben gehen, dass Gott da ist für einen persönlich. Eine andere Dimension, wenn man mal auf Relevanz schaut, ist die zeitliche Sicht. An der Vergangenheit würde ich keine Relevanz mehr festmachen wollen. Es ist komplett egal, woher du kommst und was du in der Vergangenheit gewesen bist. Bist du ein Mörder gewesen? Ist egal. Bist du ein Betrüger gewesen? Ist egal. Warst du eine sehr gerechte Persönlichkeit, die aber nur ein einziges Mal gesündigt hat? Ist egal. Wir sind alle schuldig geworden. Wir alle brauchen Erlösung und Errettung. Aber was entscheidend sein kann und sein sollte, ist die Gegenwart. Was machen wir heutzutage? Was entscheiden wir heute? Wie verhalten wir uns? Und auch der Zukunftsaspekt soll nicht ganz unberücksichtigt bleiben. Das ist nämlich eine strategische Entscheidung, die hier vielleicht manchmal notwendig ist. Mache ich mir ein paar Gedanken um die Zukunft oder mache ich sie mir nicht? Und mit Gedanken meine ich nicht irgendwelche Gedanken, sondern wir müssen uns bewusst machen, wir haben unsere eigene Zukunft nicht in der Hand. Oder? Hat irgendjemand von euch die Zukunft in seiner Hand? Nee? Okay, dann geht es euch genauso wie mir. Das ist schon mal beruhigend, ein Stück weit. Die Zukunft. Wir haben sie nicht in der Hand. Deswegen müssen wir einfach vor Gott sagen, himmlischer Papa, ich habe es nicht in der Hand. Ich habe es nicht in der Hand, ob ich durchhalte, bis zum Ende dir nachzufolgen. Wenn wir ehrlich sind. Oder? Und das kannst du heute, das kannst du immer wieder Gott bitten. Herr, gib mir die Kraft, durchzuhalten. Weil ohne dich komme ich nicht am Ziel an. Und ich weiß, ich bin heute dir am Nachfolgen, aber ich möchte es auch morgen machen. Und das ist eine bewusste, klare Entscheidung, die wir für uns immer wieder treffen müssen. Einmal und immer wieder. Und dann nutze die Zeit hier auf Erden bis zu deinem Tod. Bis zu deinem Tod. Das muss ich eigentlich einschränken. Ich kann dir nicht mehr garantieren, dass du sterben wirst. Weil wir müssen alle damit rechnen. Jesus kommt vielleicht und holt uns ab, bevor wir gestorben sind. Weil die Zeit ist schon so weit fortgeschritten. Vielleicht ist der eine von uns bei der Entrückung dabei. Vielleicht ist der eine oder andere von uns bei der Wiederkunft Jeschuas dabei. Aber folge Jesus nach in dieser Zeit, die du hast. Lass dir von ihm zeigen, wie du dein Leben bis dahin gestalten sollst. Wir sehen übrigens an Gottes Uhrzeiger namens Israel, wie weit Gottes Plan bereits fortgeschritten ist. Und wir heute sollten mehr als jede Generation vor uns damit rechnen, dass dieser große Tag von Gott wirklich zu unseren Lebzeiten eintrifft. Deswegen lasst es uns wirklich als kostbar und als begrenzt ansehen, diese Zeit, die wir jetzt noch haben. Relevant ist meines Erachtens auch noch nicht vergebene Schuld und Sünde in unserem Leben. In negativer Hinsicht. Im bekannten Vater Unser lehrt Jeschua zu beten und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wenn wir in das Himmelsreich eintreten möchten, dann wird Jesus uns gegebenenfalls noch fragen, ob wir dieser oder jener Person, die uns Unrecht getan hat, vergeben. Dem einen fällt es vielleicht leicht, dem anderen erklammert sich vielleicht auch daran, an dieses Unrechtsbewusstsein, Unrechtsgefühl, was er hat. An diese offenen Forderungen. Und wenn wir diese mit uns herumschleppen, dann ist das natürlich auch eine Last. Und Gott will ja eigentlich nicht, dass wir mit solchen Lasten durch die Gegend spazieren. Es ist sogar eigentlich in unserem Herzen. Willst du mit deinem ärgsten Feind in deinem Herzen die ganze Zeit verbunden sein bis zum Ende deines Lebens? Lass ihn doch einfach los. Das ist viel, viel einfacher dann zu leben. Mancher unter uns hat vielleicht auch noch eine Befürchtung, eine nicht vergebbare Sünde begangen zu haben. Es gibt ganz viele Lehren darüber, was alles das diese unvergebbare Sünde ist. Aber ich kann dir sagen, betrachte dieses Denken als teuflisch. Der Teufel will dir nur einreden. Es hat sowieso keinen Zweck, dass du dich überhaupt noch mit Jesus auseinandersetzt, weil du bist verloren, du hast einfach die A-Karte gezogen. Nein! Wir weisen dieses Denken zurück. Jesus hat unsere Schuld bezahlt, voll und ganz. Unsere Aufgabe ist es, Gott zu vertrauen und auch seiner Vergebung zu vertrauen. Gott lässt dich niemals los. Die Gefahr ist einzig und allein, dass wir loslassen. Relevanz hat auch noch Gottes Gericht. Und zwar, da ist die spannende Frage, wer ist doch nicht dabei? Und Jesus erklärt in Matthäus 7 und 25 da so ein paar Verse. Da sagt er, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, die ihr das Gesetz übertretet. Oder andere Übersetzungen sagen, ihr Gesetzeslosen. Große Wundertaten vollbringen in Jesu Namen, das ist toll, das ist gut. Aber es ist keine Garantie dafür, dass du dabei sein wirst. So haben wir es gerade eben in den Versen gelesen. Es ist keine Garantie, vor Gott in Ungnade zu fallen. Wie können wir uns davor schützen oder wie können wir dem begegnen? Was ist der Grund, weshalb diese Menschen trotz Wundertaten nicht einziehen dürfen ins Himmelreich? Es sind unsere Taten der Gesetzesübertretungen oder unserer Gesetzeslosigkeit. Es gibt also scheinbar ein Gesetz, welches ich beachten sollte. Okay, merken wir uns das mal für den Hinterkopf. In Matthäus 25 lesen wir dann in den Versen 41 folgende. Dann wird er auch zu sagen zu denen, zur Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Wir müssen uns da alle an die Nase packen. Ich glaube, jeder von uns kann sagen, ich habe da bestimmt noch ein Gebiet, wo ich noch ein bisschen zulegen kann. Ein weiches Herz, verbunden mit guten Werken, scheint aber trotzdem an dieser Stelle schon mal ein gewisser Schlüssel zu sein. Dass ich nicht einfach die Augen zumache, wenn Leid um mich herum stattfindet. Ein hartes Herz, welches nicht zu diesen guten Taten fähig ist, hat dann möglicherweise nämlich ein Problem. Deswegen dürfen wir uns gegenseitig ermutigen und anspornen, in unserer Gesellschaft und in unserem persönlichen Umfeld Gutes zu tun, auch trotz aller Rückschläge, trotz aller Enttäuschungen, die wir zwischendurch immer wieder vielleicht oder wahrscheinlich auch ganz bestimmt einsammeln werden. Deswegen finde ich auch ganz gut, ich habe jetzt gerade eben schon ein bisschen wahrgenommen, ihr habt da schon für 2018 eine Vision, die ihr besprechen wollt. Also Ich möchte euch ermutigen, wirklich da teilzunehmen und dadurch einfach auch das zu gestalten, was wir hier so ein Stück weit gelesen haben, was wir tun sollen. Das waren jetzt alles so Dinge, die waren heilsrelevant. Es gibt weitere Dinge, die sind vielleicht auch ein Stück weit relevant, aber die entscheiden nicht mehr darum, ob du in den Himmel kommst, ob du bei Gott sein wirst oder nicht. Die Frage ist vielleicht eher, wie qualvoll ist der Weg oder wie gesegnet ist dieser Weg. Aber ich denke mal so, wenn ich nichts vergessen habe, waren das so die wichtigsten Punkte, die wir jetzt erstmal schon gehört haben. Ne? Nicht heilsrelevant, aber dennoch mit Relevanz ist Israel für uns als Völker des gesamten Globus. Denn Israel, vergleicht Gott selbst im 5. Buch Mose 9 mit seinem Augapfel. Der Augapfel, wenn dir jemand ins Auge langt, wie reagierst du? Ach, mach weiter so. Das ist eine schöne Massage. Ich glaube eher, da kriegt irgendjemand dann mal eine gewisse Backpfeife. Hm? Ja. Ich könnte mir gut vorstellen, wenn Gott sagt, Israel ist mein Augapfel, dann geht ihm das ähnlich. Wenn ihm da jemand dazwischen funkt und da reinlangt oder versucht, dann muss er damit rechnen, dass er mal irgendwo eine von Gott gelangt kriegt. Ein anderer Aspekt an diesem Augapfel, ich finde es ganz besonders interessant, er hätte ja auch irgendein anderes Körperteil nehmen können, aber er hat ja den Augapfel genommen. Der Augapfel ist ja eigentlich dieses kleine Ding, womit wir die Welt um uns herum wahrnehmen. Mehr als alles andere. Okay, wir haben auch noch Ohren, da können wir auch noch ein bisschen was wahrnehmen, Gefühl. Aber das, was auch so ein bisschen in weiterer Distanz ist oder nähere Distanz, alles das, das nehmen wir mit den Augen wahr. Ja? Unsere Augen sind für uns wie so eine Art Filter. Was unsere Augen sehen, das nehmen wir wahr oder das haben wir eine Chance, das wahrzunehmen. Was unsere Augen nicht sehen, also alles, was hinter dem Horizont ist zum Beispiel, das nehmen wir nicht wahr. Ja, und Gott vergleicht sein Auge mit Israel. Also er sieht eigentlich die Menschheitsgeschichte, die ganzen Völker und Nationen durch sein Auge Israel. Und was meint ihr? Was sieht er da, wenn er dann durch die Brille von Israel oder durch das Auge von Israel durchschaut, wenn er auf Deutschland guckt, auf Europa? Ich denke mal, wir haben an der Stelle manches Mal ein bisschen was noch zu lernen. Wir kennen alle die Segnung, die Isaak seinem Sohn Jakob weitergegeben hat. Wer dich segnet, der ist gesegnet. Wer dich verflucht, der ist verflucht. Ich denke, das ist immer noch gültig. Das hat der Pharao in Ägypten lernen müssen, dass dieses Prinzip existiert. Die UNO und viele andere Organisationen haben es teilweise noch vor sich, das zu lernen, diese Lektion. Wir haben die Chance, ohne Schlamassel vielleicht die Sache einfach zu lernen, weil es einfach Gottes Wort schon sagt. Eine gewisse Relevanz haben auch noch die biblischen Feste. Biblische Feste. glaube, wenn es euch so geht wie mir, dann habt ihr euch damit bisher wahrscheinlich so gut wie gar nicht mit beschäftigt. Ich bin aufgewachsen, ich habe Weihnachten gefeiert, ich habe Ostern gefeiert, ach ja, Karfreitag gehört auch dazu, natürlich, Pfingsten und so Buß- und Bettag und was es alles so an Feiertagen gibt. Aber die Feste Gottes? Ja, man hat davon gelesen, Jeschua, er ging zum Tempel an Laubhüttenfest. Okay. Er ging nach Nazareth in der Synagoge am Sonntag. Kein Protest? Am Schabbat? Es sind die Feste Gottes, die Jeschua gefeiert und gehalten hat. Als Gott diese Feste und Termine in seinen Terminkalender eingetragen hat und Gottes Volk darüber unterrichtete, hier, horcht mal zu, klappt euren Kalender auch mal auf, schreibt mal rein, an der und der Stelle, das sind meine Festtage. Da hat er gesagt, diese Feste, diese Termine haben auf Ewigkeit Bestand. Frage an euch, wie lange dauert die Ewigkeit? Bis zu Jesu Geburt? Das wäre ein bisschen kurz. Bis zum tausendjährigen Friedensreich? Die Ewigkeit ist trotzdem noch ein bisschen kurz. Bis dass die Erde und das Universum mit lautem Krachen vergehen? Kommt schon ein bisschen näher. Also zumindest mal habe ich so Ewigkeit verstanden, dass es nicht nur ein paar Jahre sind. Und alle Feste, die Gott in seinen Terminkalender und in den Kalender seines Volkes reingeschrieben hat, die haben einen Bezug zu Jeschua, zu Jesus. Und das ist das Besondere daran. Es ist nicht nur einfach, ja, ein Fest, dass die Israeliten ausgezogen sind aus Ägypten oder sowas in der Richtung. Sondern Gott möchte durch diese Feste etwas erklären. Uns in den Heilsplan der Menschheitsgeschichte einführen, den er für seine Menschheit, also auch für uns, hat. Es ist auch von Bedeutung für uns als die aus den Nationen. Wir kommen sogar tatsächlich in der Bibel vor. Und zwar in Sacharja 14, Vers 19. Da in diesem Abschnitt geht es um Jerusalem und die Völkerwelt am Tage des Herrn. Da steht im Vers 19: Denn darin besteht die Sünde der Ägypter und aller Völker, dass sie nicht heraufkommen, um das Laubhüttenfest zu halten. Okay. Also, wir werden das wohl zumindest mal im tausendjährigen Reich machen. Weil Gott sagt, das ist gut, dass Israel und alle Völker der Erde nach Jerusalem kommen. Tja, wie reagiere ich heute darauf? Ich kann mich für zwei Varianten entscheiden. Ich kann entweder sagen, ja, okay, ich warte auf das tausendjährige Friedensreich. So war bisher meine Einstellung. Oder ich sage, ich könnte mich auch schon mal vorher damit beschäftigen, weil wenn das in 1000 Jahren gut sein wird, dann wird es vielleicht heute auch gut sein. Aber das ist eine Sache, das soll auf jeden Fall auf Freiwilligkeit basieren, würde ich euch empfehlen. Fühlt euch zu nichts gezwungen. Das ist eine Einladung, dass ihr euch da schon ein bisschen mit beschäftigt. Aber es soll vor allen Dingen auch die Freude dabei rüberkommen. Aber denke auch daran, du bist als wilder Zweig eingepropft in den edlen Ölbaum Israel. Du bist und hast somit Anteil an dem gleichen Saft der Wurzel. Jesus hat gesagt, er macht aus zwei Herden eine Herde. Es gibt nicht mehr den Unterschied zwischen Juden und Griechen, wie Paulus gesagt hat. Wir würden heute vielleicht sagen, zwischen den Gläubigen aus Israel und den Gläubigen aus den Heidenvölkern. Beide sind zusammen eine neue Kreatur. Du darfst also heute schon Anteil haben an dem, woran du auch im tausendjährigen Friedensreich Anteil haben wirst. Und dann betrachte es einfach als Ehre, bei Gottes Festen mit an seinem Tisch zu sein. Und wenn ihr Karfreitag feiert und Ostern feiert, dann wisst ihr ja eigentlich, dass auch da zum Beispiel Pessach hinten dran steht. Es ist ja nicht einfach nur ein zusätzliches Fest, um was es geht, sondern es geht eigentlich um die Wurzel von den Festen, die ihr teilweise schon feiert. Dass man sich damit auseinandersetzt. Und wenn es dann euch so geht wie mir, dann werdet ihr auf einmal ins Staunen geraten, was ihr alles übersehen habt, was es alles noch Neues zu entdecken gibt. Die Feste Gottes geben auch den Takt in Gottes Heilsplan vor. Wir stellen fest, dass Parallelen existieren zwischen dem, was das Volk Israel damals erlebte und zwischen dem, was Jesus für uns getan hat oder noch tun wird. Wir werden ein tiefes Verständnis für den Heilsplan der Menschheitsgeschichte erhalten. Wir werden aber auch Ermutigung erhalten zu einem größeren Vertrauen auf Gott und vor allen Dingen auf seine Detailliebe. Wie minutiös er alles durchgeplant hat. Okay. Relevantes Verständnis zum sogenannten Alten Testament. Ich denke mal, ich will da jetzt gar nicht so tief da einsteigen. Nur den obersten Punkt. Jeschua im Alten Testament. Also erstmal gehen wir nochmal ins Neue Testament. Jeschua ist mit seinen zwei Jüngern auf dem Weg nach Emmaus. Der Weg von Jerusalem nach Emmaus. Wie lange ist der? 5 Minuten? 15 Minuten? Nein, das sind Stunden. Stunde um Stunde. Die ganze Zeit schwätzen die drei über, also eigentlich schwätzt nur einer hauptsächlich, nämlich Jesus, über das, was geschrieben steht. Was gab es, wo man was nachlesen konnte damals? Es gab noch kein Neues Testament, es gab nur den Tanach, das sogenannte Alte Testament. Die ganze Zeit redet er von dem Messias, was er leiden müsste, was er tun würde und so weiter und so fort aus dem Alten Testament. Ich habe mich immer gefragt, wie kann man da so vieles da aus dem Alten Testament schon rausziehen? Wo steht das alles? Wo steht Jesus im Alten Testament? Wenn wir uns auf die Suche begeben, dann werden wir auf einmal feststellen, dass Jesus im Alten Testament ziemlich oft vorkommt. Und das ganze Alte Testament, die ganzen Feste und alles, was da drin steht, es ist eigentlich immer nur ein Pointer, ein Zeiger auf Jesus hin. Worauf steuern wir zu? Gott sammelt sein Volk von allen Enden der Erde. Wir sind live dabei. Dieser Prozess ist im Gange. Voll im Gange. Wir dürfen in diesen Tagen 70 Jahre Israel feiern, 70 Jahre Jerusalem, wie es wieder, nee, nicht 70 Jahre, wie viel? Doch 70 Jahre, ne? Dieses Jahr. Also Jerusalem ist schon älter, aber seitdem es jetzt wieder unter israelischem Mandat steht. Gott bewirkt eine physische und geistliche Wiederherstellung Israels. Wir erleben dies momentan in diesen kleinen Anfängen. 1960, so habe ich mal eine Zahl aufgeschnappt, gab es vielleicht nur so ein paar Dutzend oder ein paar hundert Juden, die dem Messias nachgefolgt sind. Heute sehen wir in Israel und bei den Juden in der Diaspora, also weltweit, zig Zehntausende, die ihren Messias erkannt haben. Darunter namhafte jüdische Rabbis. Manche in aller Klarheit, manche noch im Geheimen. Wir sehen, dass Gottes Wort Kreise zieht unter den Völkern bis an die Enden der Erde. Und wir sehen, wie die Decke, die auf Israel liegt, Stück um Stück weggezogen wird. Und Jeschua, er kommt wieder. Nicht nach Brüssel, nicht nach Berlin, nicht nach New York, wo die UN sich befindet, auch nicht nach Washington, nicht mal nach Tel Aviv, wo sich die ganzen Botschaften aller Länder in Israel befinden. Er kommt nach Jerusalem, zum Ölberg und dann auf den Tempelberg. Und von Jerusalem geht Weisung aus. Und es ist nicht die Weisung irgendeines Menschen, sondern es ist das Wort Gottes. Denn Gott selbst wohnt und wird wieder wohnen in Jerusalem. Inmitten seines Volkes. Soweit für heute, was ich mal so an relevanten Themen mitgebracht habe. Vater im Himmel, wir haben heute einiges gehört, einiges, was uns vorher irgendwie wie so durch den Vorhang versteckt gewesen ist, vieles, was wir im Alten Testament verdrängt haben, viele Dinge und Zusammenhänge, die wir übersehen haben oder nicht gründlich genug nachgeforscht haben, wo wir den Messias, deinen Sohn, bisher nur im Neuen Testament gesehen, gesucht haben, aber viele Aussagen über den Messias im Alten Testament bisher nicht erreicht hatten. Vater im Himmel, wir möchten dich bitten, dass du uns ein tieferes Verständnis schenkst über deinen Sohn und Messias, wie er aus deinem gesamten Wort hervorgeht. Vergib uns und verzeih uns und führe uns neu in deine Wahrheit hinein. Beshem Yeshua HaMashiach, im Namen von Jesus Christus. Amen.